Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Funkmagazin. Die Gemeinschaftssendung der deutschsprachigen Redaktionen im Medienverein Funkforum meldet sich heute mit der März-Ausgabe. Durch die Themen der neuesten Monatsausgabe führt sie diesmal Melita Hengl aus dem Studio 5 Kirchen. Und nun zu unserem aktuellen Themenangebot. Mit unserem Beitrag aus 5 Kirchen beginnt das Funkmagazin. Anfang März fand der Rezitationswettbewerb der Branau statt. Dazu können Sie heute nochmal einen Beitrag hören. Dann geht es weiter nach Neumarkt und es folgt ein Bericht zum Thema Grenzüberschreitungen mit zwei Dramatikern. Und die Beiträge aus Temeswar werden Sie über die aktuelle Situation in Rumänien in den Bereichen Parlament, Unterricht und Gottesdienste informieren. Diese Themen bietet Ihnen das Funkmagazin im März. Ich wünsche Ihnen im Namen aller Funkforum-Redakteure beste Unterhaltung. Am 7. März wurde in diesem Jahr der deutschsprachige Rezitationswettbewerb des Komitates Branau organisiert. Den Wettbewerb gibt es bereits seit den 1980er Jahren. Seit 1991 ist die Stiftung mit Büchern für unsere Muttersprache der Organisator des Wettbewerbs. 2020 gehörte zu den bislang bestbesuchtesten Wettbewerben, denn etwas mehr als 150 Kinder haben sich für die Teilnahme beworben. Über den diesjährigen Wettbewerb befragte ich die Organisatorin Nora Laszlo Bauer. Der deutsche Rezitationswettbewerb in der Branau blickt schon auf eine sehr lange Tradition zurück. In Organisation der Bibliothek gibt es diesen Rezitationswettbewerb schon seit 1991. Sprechen wir zuerst ein bisschen über die Zahlen von diesem Jahr. Aus wie vielen Schulen und insgesamt wie viele Schüler kamen in diesem Jahr?
Dieses Jahr kamen aus 22 Schulen 150 Kinder zu unserem Wettbewerb.
Und ist das in der Branau verstreut oder kommt man eher aus der Umgebung von Pécs?
Es ist schön zerstreut. Es kommen aus 83 Örter Kinder zu unserem Wettbewerb.
Wie verläuft dann die Arbeit? In wie viele Gruppen geteilt werden die Kinder dann sozusagen geprüft?
Wir müssen uns einerseits zur Kategorien der Landesebene halten. Das bedeutet, weitergehen können von 1., 2. Klasse, 3., 4. Klasse, 5., 6. Klasse und 7., 8. Klasse Kinder in zwei Kategorien, in Mundart und Hochdeutsch. Das bedeutet, es können 8x5 Kinder weitergehen. Aber in der unteren Klasse melden sich so viele Kinder, dass wir diese Gruppen teilen müssen und ein Vorwahl und ein Finale halten.
Das bedeutet dann für diese Jury zwei Runden.
Ja, und auch für die Kinder.
Ja, und wenn wir schon von der Jury sprechen, dann ist natürlich immer eine interessante Frage. Man sieht von Jahr zu Jahr wiederkehrende Gesichter, aber sind auch vielleicht neue immer von Jahr zu Jahr mit dabei?
Ja, ein Glück, dass wir haben sehr gute Mannschaft zu diesem Wettbewerb. Wir haben schon feste Mitglieder wie Ute Lambrecht, Josef Michelis, Zoltán Schmidt und noch mehrere natürlich. Aber wir müssen immer neue und neue Gesichter suchen, weil manchmal die erfahrenen Mitglieder etwas andere Arbeit haben, keine Zeit haben oder krank werden. Und so dieses Jahr hatten wir aus Töttisch einen neuen Mitglied und aus Bonnhardt.
Also es kommen dann doch immer wieder neue, die frisches Blut reinbringen. Ja. Und was in diesem Jahr noch merkwürdig war oder sagen wir besonders und sehr erfreulich, dass auch in der Oberstufe sich mehr Kinder für die Mundart-Kategorie wieder beworben haben. In den letzten Jahren war es ja eher der Fall, dass immer weniger Kinder in der Mundart vertreten waren in den oberen Jahrgängen. Jetzt waren es mehr, man musste sogar zwei Gruppen in der Kategorie von 5 bis 8 machen. Was kann man darüber sagen? Ist das Interesse jetzt wieder größer?
Seit voriges Jahr habe ich gemerkt, dass mehrere Kinder sich zum Mundart melden. Und es ist gut, dass beim Landesebene haben gleich reagiert für diese Tendenz. Und jetzt dieses Jahr ist das erste Mal, dass die 5., 6. und 7., 8. Klasse getrennt ist. Ich hoffe, es wird eine weitere Tendenz bleiben. Wahrscheinlich können wir das bedanken für die Entscheidung, dass für Mundart dürfen die Kinder nicht nur aus den Nationalitätenschulen mitkommen, sondern auch aus anderen Schulen.
unterschiedliche Ansichten über den deutschen Exodus aus Siebenbürgen mit den zwei Dramatikern Elise Wirk und Thomas Perle. Zwei Stücke, die nebeneinander gesetzt das gleiche Thema, aber aus unterschiedlichen Gesichtspunkten behandeln. Unwillig werden wir heutzutage mit den Realitäten der Gegenwart und ihren Albträumen konfrontiert. Entfremdung, Einsamkeit, Leere, Entvölkerung, Zerstörung der sozialen Strukturen der kleinen Gemeinschaften und ethnischen Gruppen. Die Lücke, die durch das Verschwinden von Individuen entsteht, wird durch die Auflösung von Gemeinschaften vergrößert und vervollständigt. Die Menschen sind abgewandert, Häuser wurden verkauft, die Sprache und die Kultur sind fast verschwunden. Die einzigen Dinge, von denen wir noch abhängen können, sind ihre Geschichten. Ein Beitrag von Gabi Mesei von Radio Neumarkt.
Die zwei Dramatiker Elise Wilk und Thomas Perle konfrontierten sich am Samstag, dem 22. Februar, auf einer Veranstaltung der Theaterfakultät der Universität der Künste von Neumarkt am Mirasch. Eine performative Lesung des Textes Karpatenflecken des rumänisch-deutschen Autors Thomas Perle in der Übersetzung von Elise Wilk hat in Anwesenheit des Dramatikers stattgefunden. Das Projekt wurde vom Fabula Mundi Playwriting Europe und vom Österreich Kulturforum Bukarest unterstützt. Elise Wilk.
Das ist eine ganz nette Geschichte. Ich habe in diesem Sommer in der ADZ über eine Buchrezension gelesen und da ging es über ein Buch von Thomas Perle. Das heißt, wir gingen, weil alle gingen, und die Rezension hat mich sehr neugierig gemacht auf das Buch, sodass ich es mir gleich bestellt habe. Dann habe ich es an einem einzigen Tag gelesen und es hat mir ganz gut gefallen und ich wusste von Thomas, weil wir zusammen im Programm Fabula Mundi sind. Das ist ein internationales europäisches Dramatikerprogramm. In jedem Land wurden 10 Dramatiker ausgewählt und ihre Stücke wandern dann so über die Grenzen. Und ich wusste, dass er eigentlich ein Fabula Mundi-Kollege von mir ist. Und was mir an seinen Texten gefallen hat, war auch, dass er sich mit diesem Exodus auseinandersetzt. Und ich selbst hatte ja das Stück Verschwinden geschrieben und dann habe ich mich auch erinnert, dass die Leute von Fabula Mundi gesagt haben, falls ihr einen Dramatiker findet, der irgendwie zum selben Thema schreibt, kontaktiert ihn, versucht einen Dialog aufzubauen. Und gerade als ich dann mit dem Buch fertig geworden war, bin ich nach Katzendorf für eine Reportage gereist und dort habe ich den Schriftsteller Frieda Schuller gefragt, wer wird denn in diesem Jahr Dorfschreiber in Katzendorf? Und da sagte er, das ist ein junger Schriftsteller aus Österreich, Thomas Perle. Und da sage ich, nein, das kann nicht sein. Ich habe gerade etwas von Thomas gelesen und ich habe Alina Nelega geschrieben. Du, ich würde gerne vielleicht Thomas treffen und wir könnten unsere Texte vorstellen und vielleicht ein Event machen. Und das war am selben Tag. Und dann habe ich auch Thomas geschrieben und bis zum Schluss hat er gemeint, dass für dieses Event viel besser ein Theaterstück passen würde. Dann hat er mir Karpatenflecken geschickt und das habe ich dann übersetzt und das hat mir ganz großen Spaß gemacht.
Der 1987 in Rumänien geborene Thomas Perle und seine deutsch-rumänisch-ungarische Familie wanderte 1991 nach Deutschland aus. Er studierte Theater, Film und Medien an der Universität Wien. Danach arbeitete er im Theaterbereich. Für das Stück Karpatenflecken erhielt er 2019 den Dramatischen Preis auf Schloss Retzhof. Wie und warum das Stück Karpatenflecken heißt, erklärt selbst der Dramatiker.
Also das Stück Karpatenflecken, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ursprünglich hieß es, als Arbeitstitel hatte es den Titel Ein Stück, ein Fleck in den Karpaten. Also der Name eben so ein Ort für Fleck war schon relativ früh, wollte ich das irgendwie verwenden und dann gab es irgendwie einen Moment, wo auch die eine im Stück sagt, die Karpaten wie Flecken auf meiner Haut und dann war der Titel eigentlich da, Karpatenflecken. Also eben einmal als Fleck, als Ort und gleichzeitig aber auch als Fleck wie ein Muttermal. Und dieser Titel, der macht Übersetzerinnen Sorgen manchmal. Also die italienische Übersetzerin hat es auch als Karpatenflecken durch die verschiedenen Interpretationen quasi als Original Karpatenflecken so gelassen. Und auf Rumänisch hat es jetzt auch einen wunderschönen Titel, der da wäre, sag du.
Der wäre Carpați ca niște pete pe pielea mea.
Genau, also so. Und eben, es kam dann eben aus ein Stück, ein Fleck in den Karpaten, wo wurde eben dann Karpatenflecken.
Elise Wilk übersetzte den Text Karpatenflecken.
Eigentlich gab es für mich Schwierigkeiten beim Verstehen des zipserischen Dialektes, weil, gut, das musste nicht übersetzt werden, nur für die Schauspieler, damit sie wissen, worum es geht. Und bei manchen Sachen musste ich auch viel nachdenken, was es bedeuten kann. Und eigentlich ist das Stück auf Deutsch geschrieben und mit diesen zipserischen Dialogen noch und auch Ungarisch. Und das Zipserische und Ungarische habe ich so gelassen, aber da kommt auch noch Rumänisch dazu im deutschen Text. Und das Rumänische musste ich dann Rumänisch lassen. Und das ist ein bisschen, weil man sagt zum Beispiel, sagt jemand auf Deutsch, schau dort im Televisor. Und wenn man das auf Rumänisch übersetzt, ist das uitete la Televisor, aber das ist was ganz anderes. Man hat immer diese Wörter durcheinander gebracht, auch bei in Kronstadt zum Beispiel, nennt man das Honterusdeutsch, weil wir haben auf Deutsch gesprochen und dann noch ein rumänisches Wort in den Satz hineingebaut und man nannte es Honterusdeutsch vom Honterus-Lyzeum. Das kann man eigentlich nicht übersetzen, diese Sachen.
Beide Dramatiker befassen sich in den Stücken mit der Migration von der Hinwanderung bis zum Exodus entlang 200 bzw. 70 Jahre. Es sind zwei Stücke über Familiengeschichten, über das Leben, über kleine Fehler und persönliche Siege, über Gewinn und Verlust. In einem einfachen Bühnenbild des Stückes Verschwinden steht ein Haus mit kleinen Fenstern. Die Wände sind aus Kettenbändern gebildet. Diese Ketten können symbolisch eine Familie vereinen oder teilen. Über das Thema, die Deportation und Auswanderung der Siebenbürger Sachsen, wurde viel gesprochen, aber nur wenige Daten sind bekannt. Was für einen Einfluss hatte das Stück auf die Gesellschaft? Was war das Schicksal der noch im Land Gebliebenen und der Verstorbenen? Und über welche Art von Auflösung können wir sprechen? Thomas Perle und Elise Wilk.
Eine ganz kurze Zusammenfassung: Es ist eigentlich die Migration in den letzten 200 Jahren der deutschen Bevölkerung in der Maramudasch, also eigentlich direkt in Oberwischau. Einmal eben die Hinwanderung der Leute aus Oberösterreich, also der ersten Kolonisten, dann der zweiten Kolonisten aus der Zips, dann deren Vertreibung oder Flucht im Zweiten Weltkrieg, deren Rückkehr nach Rumänien, ins kommunistische Rumänien und dann eben die Auswanderungswelle in den 90er Jahren. Und das anhand von drei Frauenfiguren aus verschiedenen Generationen erzählt.
Ja, das ist eben auch interessant, weil auch bei mir kommen drei Frauen aus verschiedenen Generationen im Stück vor und jede steht im Mittelpunkt von einem der drei Teile. Bei mir geht es um die letzten 70 Jahre, also das geht nicht so weit hinaus und es ist eine Familiengeschichte, die beginnt 1944 und endet 2007 eigentlich, aber das kann sein, dass sie auch heutzutage endet, die Geschichte.
Die Zuschauer schrieben über das Stück Verschwinden, dass es ein schweres Stück ist, gespielt mit Selbsthass und viel Energie, in dem sich der Humor in Schlüsselmomenten auftaucht, in denen Emotionen schwer zu kontrollieren sind. Live-Musik im klassischen Stil verleiht dem Stück eine besondere Resonanz. Den Schauspielern des Jorik-Studios aus Neumarkt am Mirisch ist es gelungen, das Stück fachmännisch auf die Bühne zu setzen, sind der Meinung Theatermacher, aber auch viele Zuschauer.
Ja, das Stück wurde viel hier in Neumarkt gespielt. Das wird im Jorik-Theater gespielt, in der Regie von Sebastian Obo. Und er erzählte mir, dass die Leute eigentlich kommen, weil sie davon hören von anderen Leuten. Also das ist so eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Da muss man gar nicht viel Werbung dafür machen, weil die Leute kommen, weil sie untereinander sprechen. Und ich glaube, ja, von Jugendlichen direkt habe ich keinen Feedback bekommen, aber von Leuten, die vielleicht so wie ich oder ein bisschen älter sind, habe ich, ich glaube, das schönste Feedback war auch, dass jemand mir gesagt hat, danach bin ich nach Hause und habe mich mit meinen Eltern noch 2 Stunden zum Thema unterhalten. Und ich glaube, das ist ein tolles Feedback dafür. Und jetzt wird das Stück auch in 10 anderen rumänischen Städten gezeigt in diesem Frühjahr.
Das Stück Karpatenflecken des rumänisch-deutschen Autors Thomas Perle wird im Mai 2020 im Wiener Burgtheater aufgeführt.
Die Empfehlungen der letzten Tage wegen der Coronavirus-Epidemie, das Haus nur in Not- und Dringlichkeitsfällen zu verlassen und die sozialen Begegnungen, sei es im dienstlichen oder privaten Bereich, auf das Minimale zu reduzieren, werden auch von den Abgeordneten und Senatoren Rumäniens ernst genommen und eingehalten. Das heißt aber bei weitem nicht, dass das Parlament nicht mehr funktioniert. Die Tätigkeit wird wie in vielen anderen Bereichen im Homeoffice-Modus durchgeführt und die Abstimmungen erfolgen online. So geschah es beispielsweise am vergangenen Donnerstag, als das Parlamentsplenum über das Dekret des Staatspräsidenten zur Ausrufung des Notstandes abstimmte. Wie das genau funktioniert, darüber erkundigte sich Adrian Ardilean in Temeswar, das rund 550 Kilometer westlich von Bukarest, also 10 Stunden Bahnfahrt, 7 Stunden Autofahrt oder 1 Stunde Flug, aber nur einen Mausklick im Internet entfernt liegt.
Das Parlamentshaus in Bukarest, das größte Gebäude Europas, das zweitgrößte der Welt. Wie groß dieses Gebäude auch ist, arbeiten dort diese Tage nur noch wenige Menschen. Am Mittwochnachmittag laufen die Proben vor der ersten Online-Abstimmung im Plenum. Anwesend sind nur die Kammerpräsidenten, die Sitzungssekretäre und bis zu 10 weiteren Parlamentariern sowie das technische Personal, das die Online-Verbindung zu all den anderen rund 450 Kollegen im Land sichert. Der Abgeordnete der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, sitzt in seinem Homeoffice in Temeswar und verfolgt alles vor seinem Computerbildschirm.
Wir sind gerade dabei, das neue Verfahren zu prüfen, welches uns erlaubt, von zu Hause abzustimmen. Auf meinem Computer habe ich das Bild aus dem Plenarsaal. Hier befinden sich der Präsident der Abgeordnetenkammer, assistiert von 2 Sekretären. Die leiten die Abstimmung. Hier unten 4 Felder mit Abstimmungsmöglichkeiten für mich. Ja, nein, Enthaltung oder ich möchte gar nicht abstimmen. Und dann wird hier eine Aufforderung erscheinen. Votat. Also stimmt ab. Und hier werden die Resultate wahrscheinlich nach der Abstimmung, können wir dort prüfen, wie das Ergebnis der Abstimmung aussieht. Ansonsten ist das ein neuer, völlig neuer Modus, den wir heute zum ersten Mal sehen. Die erste ernsthafte Abstimmung ist morgen, das ist nur ein Test. Wir werden morgen über dieses Dekret des Staatspräsidenten zum Notstand abstimmen und das wird tatsächlich wichtig sein.
Am Donnerstag geht es dann richtig los. Die Sitzung beginnt, die Fraktionsvorsitzenden halten ihre Ansprachen und es wird abgestimmt. Das Dekret des Staatspräsidenten zur Ausrufung des Notstandes wird einstimmig angenommen. Das war der erste Test des Online-Parlaments, das nun nach neuen Regeln funktioniert. In einem Online-Interview über Facebook Messenger erfahren wir am Wochenende mehr darüber von dem DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganz.
Das Wichtigste ist, dass das Parlament weiterarbeitet, egal wie die Umstände sind. Es darf auch nicht anders sein. Wir müssen beispielgebend agieren. Dass es nur online möglich ist, ist auch leider Fakt. Also dementsprechend hat man binnen einiger Tage ein System zur Verfügung gestellt, was bei weitem nicht perfekt ist. Aber es hat funktioniert erstmal für ein Minimum an politischer Debatte und natürlich einer korrekten Abstimmung. Das System ist bei weitem nicht perfekt, weil es auch nicht von der ZSC, also vom Technischen Dienst des Staates, zur Verfügung gestellt wurde, sondern von unseren Informatikern im Parlament zusammengebastelt wurde. Aber immerhin, die Fraktionsvorsitzenden konnten reden, wir konnten sehen und hören, was sich im Plenarsaal abspielt und wir konnten abstimmen. Wichtig ist das Ergebnis, das Dekret ist genehmigt worden, das erlaubt der Regierung konkrete Schritte zu unternehmen, die auch eigentlich gestartet worden sind in der letzten Regierungssitzung, das wird ja weitergehen. Es muss zurzeit alles getan werden, um ein normales Leben, so gut es geht, den Menschen zu sichern, beziehungsweise dort, wo die Krise auch sozial, wirtschaftlich einschlägt, dass Gegenmaßnahmen getroffen werden. Das Parlament wird das Beste tun, um den gesetzlichen Rahmen zu sichern. Die Regierung ist dann zuständig für die exekutiven Angelegenheiten in Absprache oder unter Leitung des Staatspräsidenten, der ja hundertprozentig deswegen im Einsatz ist. Es geht weiter. Wir hoffen nächste Woche oder in kurzer Zeit das professionelle System zu bekommen, ein interaktives, sodass wir uns auch zu Wort melden können, alle, nicht nur die Fraktionsvorsitzenden, dass wir interaktiv, also wirklich ein Online-Parlament, ein richtiges haben. Es ist vor allem unserem Fraktionsvorsitzenden Valjean Pambukchan zu verdanken. Er hatte diese Idee schon vor 12 Jahren. Es wurde damals nicht ernst genommen, aber heutzutage ist sie offensichtlich lebenswichtig, ein Online-Parlament zu organisieren. Also ich schätze mal, dass in den nächsten Monaten wir so arbeiten werden, da die Krise noch einige Zeit dauern wird, also Monate mit Sicherheit. Der Rumänien ist ja erst am Anfang, würde ich sagen, und dementsprechend wird das Parlament nicht zusammenkommen können. Ich nehme an, dass am Montag Birol permanent, also so ein Ältestenrat, Präsidium, je nachdem wie man das nennt, die Entscheidung trifft betreffend Tätigkeit in der nächsten Woche. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch nächste Woche irgendwann dann gegen Mitte der Woche abstimmen werden können.
Was empfehlen Sie den Bürgern dieses Landes, den Mitgliedern des Deutschen Forums und der Deutschen Gemeinschaft in dieser Zeit, wo man eher die Ausgänge meiden sollte?
Ich kann nur eines sagen, wir müssen alle die Regeln einhalten. Und diese Regeln werden dann von der exekutiven Leitung des Landes empfohlen, beziehungsweise auf uns alle gültig sein. Also wir werden sie alle respektieren müssen, egal jetzt von welcher Funktion wir sprechen oder von welcher Partei oder sonstigen in dieser Situation belanglosen Sachen. Ich kann nur hoffen, dass die organisatorischen Maßnahmen gut getroffen werden, vor allem auch, wenn es darum geht, Notversorgung für Familien, also minimale Einkäufe oder Medikamente oder Arztbesuch oder so. Das muss alles noch geregelt werden. Aber irgendwann wird es dazu kommen, dass es auch so eine Art Ausgangssperre geben wird, die ja sinnvoll ist, um die Kontakte zwischen den Menschen zu reduzieren. Ich befürworte solche Maßnahmen, damit wir nicht in Situationen gelangen, wie in Italien zum Beispiel oder Spanien oder sonst wo, Frankreich. Also je weniger Kontakt, desto besser. Was das Forum anbelangt, Jürgen Pohr, unser Landesvorsitzender, in Absprache mit dem Vorstand, hat ja einen Brief geschrieben an alle Foren, nämlich wir werden erstmal alle Projekte einfrieren, das heißt, es gibt keine Investitionen zurzeit, die getätigt werden, es werden keine Treffen stattfinden, keine Projekte umgesetzt, weil das bedeutet, Leute müssen zusammenkommen und das ist zurzeit ausgeschlossen. Erstmal keine Bücher drucken, also absolut nichts, sondern nur laufender Betrieb. Es geht ja auch darum, inwiefern die Finanzierung seitens der Regierung fließen wird oder nicht. Man muss Verständnis haben für diese schwierige Situation, in der wir uns befinden. Als Land meine ich jetzt, und wir müssen auch hier solidarisch mit dem Rest der Gesellschaft agieren. Wir werden dann irgendwann die Krise überwunden haben. Es wird irgendwann wieder Normalität herrschen, aber bis dahin müssen wir unseren Teil leisten. Ich wünsche allen viel Gesundheit und bitte alle, solidarisch zu sein, so gut wie möglich zu Hause zu bleiben, vor allem Kontakte zu älteren Menschen meiden, damit wir sie nicht anstecken. Die sind ja viel mehr gefährdet als wir etwas jüngere Leute, auch wenn wir nicht mehr ganz jung sind. Man muss diese Nächstenliebe, die christliche Nächstenliebe, erstmal unter Beweis stellen, indem man sich so verhält, um andere nicht zu gefährden, um die Gesellschaft allgemein nicht zu gefährden.
Not vor der Kreativität, so könnte das Motto der Lehrer an diesen Tagen heißen. Sie suchen nach Alternativen für die Fortsetzung des Unterrichts, auch ohne eine physische Anwesenheit der Schüler. Die Vorbeugungsmaßnahmen gegen eine unkontrollierte Ausbreitung der Infektion mit dem neuen Covid-19-Virus haben sichtbare Folgen auch im Westen Rumäniens. Adiar Delean von der deutschen Sendung des rumänischen Rundfunks in Temeswar berichtet.
Betroffen von den gesundheitlichen Sicherheitsmaßnahmen der letzten Tage sind auch die Studierenden. Der direkte Unterricht an Universitäten und Schulen wurde für mindestens 30 Tage eingestellt. Nach einer ersten Woche, in denen die meisten Schüler Hausaufgaben lösen mussten, suchen nun die Lehrer nach Online-Alternativen für die Fortsetzung des Unterrichts. So ist es auch an der Temeswarer Nikolaus-Lenau-Schule der Fall. Plattformen wie Google Classroom, WhatsApp-Gruppen oder Online-Katalog werden ausprobiert, sagt Schulleiterin Helene Wolf.
Es sind mehrere Varianten, welche unsere Kollegen wahrgenommen haben. Zum einen ist allgemein auf der gesamten Plattform der Schulen ein Anschluss an Google Classroom durchgeführt worden und diesbezüglich sind bereits Klassen, welche die Schüler in Kontakt genommen haben. Das sind aber Kommunikationsweisen, welche nicht live stattfinden können. Ebenso sind auf bereits vorhandene WhatsApp-Gruppen Tätigkeiten ausgetauscht worden, Lehrer überprüfen. Wir sind auch mit einem Online-Katalog im Gespräch, welcher vielleicht einfacher handzuhaben ist und welcher neuerdings auch einen Chat mit den Schülern erlaubt. Diese Variante würde gleichzeitig auch eine Kommunikation mit den Eltern erlauben. Jeder Lehrer stellt sich dabei seinen Arbeitsraum mit den Schülern ein und das ist eine Variante, welche die Klassenlehrer vielleicht nicht so stark in Anspruch nimmt. Insofern zurzeit bei Klassen, die angemeldet sind, der Klassenlehrer auch noch die Lehrer anmelden soll und ja. Immerhin sind wir zurzeit in der Testphase. Die Digitalisierung des Unterrichts wird jetzt auf Probe gestellt, aber auch die Kompetenzen der Lehrer und der Schüler. Je nach diesen Kompetenzen wird der eine oder andere Weg, die eine oder andere Variante gewählt, sodass die Schüler den Kontakt mit der Schule nicht verlieren. Das ist sehr wichtig. Inwiefern man alle Schüler anspricht, inwiefern alle Schüler auf unsere Impulse Antwort geben, ist eine Sache, die sich erst später zeigen wird.
Auch wenn diese Plattformen nicht eine zeitgleiche bilaterale Sprachkommunikation ermöglichen, sind diese kompetenzfördernd sowohl für Schüler als auch für Lehrer.
Ich denke, es ist eine Gelegenheit, auch den sprachsensiblen Fachunterricht zu testen, Lesekompetenzen und Schreibkompetenzen zu entwickeln. Es ist aber auch eine Gelegenheit, ein bisschen umzudenken. Die Kreativität ist wieder sehr stark gefragt, nicht nur bei den Lehrern, sondern es ist auch eine Gelegenheit, die Kreativität der Schüler auf die Probe zu stellen.
Andere Lehrer wollen wiederum mehr und probieren auch solche Plattformen aus, die eine direkte bilaterale Sprachkommunikation über das Internet ermöglichen, wie beispielsweise die US-amerikanische App namens Zoom. Luca Lobons ist seit guten 5 Jahren Mathematiklehrer an der Temeswarer Lenau-Schule. Er unterrichtet nun vor einem leeren Klassenzimmer, doch die Schüler hören und sehen ihn sowie seine Tafel von zu Hause über 2 Kameras, die an seinem Laptop angeschlossen sind.
Wir sehen uns morgen dann um 1 Uhr. Ja? Wiedersehen. Ich habe die Zoom-App verwendet. Ja, das erlaubt uns für 40 Minuten mit einer ganzen Klasse online zu sein in derselben Zeit. Und damit es interaktiv auch ist. Also Sie können mir Fragen stellen, ich kann Ihnen erklären, denn für mich war sehr wichtig, dass ich die Tafel habe und ich auch zeigen kann, was ich unterrichte. Und auch ein Feedback zu haben, wenn jemand etwas nicht verstanden hat oder etwas nicht gesehen hat. Ich habe hier 2 Kameras, eine die Kamera des Laptops und eine, die nur auf der Tafel sieht. Das ist ein besseres Webcam und wir haben Teste mit diesen heute gemacht und die Kinder haben ziemlich gut gesehen. Also sie konnten alles verstehen, was auf der Tafel schreibt. Es gibt diese Option Raise Hand, wo sie
die Hand heben,
ja. Und dann kann ich sie nennen, ja, wer sprechen darf.
Und wie finden Sie diese Erfahrung?
Ich finde es interessant. Ich muss eben morgen sehen, wenn ich meine erste Lektion unterrichte und die erste Übungen überprüfe. Und ich finde es interessant. Mir war sehr wichtig, dass ich mit Ihnen sprechen kann, ja, und dass ich was unterrichte auch zeigen kann und dass ich auch Fragen stellen kann, um zu sehen, ob man das verstanden hat oder nicht.
Der Online-Unterricht hat seine Vor- und Nachteile. Der Familienarzt kann nun keine Entschuldigungen mehr für das Schwänzen vom Unterricht ausfüllen, daher aber der Internetanbieter. Falls es aber doch zu einem Internetausfall bei einem Schüler kommen soll, wird nach Plan B gehandelt.
Es gibt auch die Möglichkeit, die Session aufzuzeichnen, damit auch die, die nicht eine gute Verbindung hatten, es sehen oder nicht teilnehmen konnten. Und das werde ich auf Google Classroom verwenden, denn wir verwenden gleichzeitig auch diese Plattform Google Classroom, das auch neu für mich ist und das muss ich noch ein bisschen heute und morgen sehen, wie es funktioniert.
Online ist diese Tage das Alltagswort. Alles wandert dorthin. Unser Studium und oder unsere Arbeit, unsere Freizeit, unser soziales Leben. Alles, was Begegnung und Berührung heißt, wird wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Covid-19-Virus verpönt. Alle raten dagegen, die Behörden treffen strenge Maßnahmen und führen Einschränkungen ein. Aus dem Alltag wird sogar der traditionelle Sonntagskirchgang gestrichen und auch der Glaube wandert ins Digitale. Die meisten Kirchen übertragen die Gottesdienste im Internet, was auch dazu führt, dass die meisten Menschen vor ihren Bildschirmen zu Hause bleiben können. Ein Beitrag von Adriana Ardilean.
Sonntag, der 22. März. Gemeldet werden die ersten Todesfälle in Rumänien infolge der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In Temeswar ist es endlich ruhig geworden. Die Menschen nehmen die Gefahr ernst und gehen nicht mehr so viel aus wie bisher. Die Terrassen am Domplatz wurden weggeräumt, die Passanten sind verschwunden und nur die Tauben füllen das Bild mit etwas Leben. Mitten auf dem Platz überwacht die Gegend die alte Pestsäule, die so manche Seuchen bereits überstanden hat. Die Domkirche ist wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Paar Schritte weiter weg ist der Bischofspalast, der Sitz der römisch-katholischen Diözese Temeswar. Im Innenhof feiert Bischof Josef Pahl in ungarischer Sprache den voraussichtlich letzten Gottesdienst im Freien mit Assistenz vor Ostern. Doch nur wenige Gläubige trauen sich, dabei zu sein. Viele verfolgen den Gottesdienst online auf der Facebook-Seite des Temeswarer Bistums. Ab Montag gibt es nur mehr Online-Gottesdienste. Diese dürfen aber auch in Innenräumen stattfinden, beziehungsweise in allen Kirchen, die eine Videoübertragungsmöglichkeit haben, selbstverständlich in Abwesenheit der Gläubigen. So ist es der Fall unter anderem in der Katharinenkirche der Temeswarer Innenstadt. Den deutschen Sonntagsgottesdienst zelebriert der Generalvikar der Diözese Johann Dirschl in Anwesenheit zweier Kirchenmitarbeiter. Online wird die Heilige Messe auf der Facebook-Seite Sfânta Ecaterina Cetate übertragen. Ansonsten ist die Kirche leer und nur der Tagespsalm lässt einen kleinen Hoffnungsschimmer durchblicken.
Musik am Wandern im finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Wir müssen uns anpassen wegen dieser Gefahr, die dieser Coronavirus für uns alle bedeutet. Schon der Papst hat mehrere Vorschriften gegeben. Wir wissen, die katholische Kirche im Westen hat sich schon angepasst und so sind wir jetzt daran. Das heißt, wir dürfen keine Messen mehr halten mit Leuten in den Kirchen und auch von heute Abend in dem Freien nicht mehr. Deswegen versuchen wir, die Leute, unsere Gläubigen zu erreichen, über Facebook oder andere Möglichkeiten ihnen eine Messe senden. Unser Herr Bischof, wie die anderen Bischöfe Rumäniens, haben dieses Dekret für alle Pfarreien gegeben. Das heißt, nirgends in der Diözese werden Messen gehalten mit Volk, mit Leuten, mit Gläubigen, sondern nur auf Internet, also nur virtuell. Wir haben den Sonntagsprogramm heute, zum Beispiel um 9 Uhr fällt der Herr Bischof im Bischofspalais im Hof die Heilige Messe in ungarischer Sprache. Dann hier in der Katharinenkirche halten wir um 10 Uhr die deutsche Messe, nachdem die rumänische Messe um 11 Uhr. In der Woche haben wir die Heiligen Messen so wie immer, es war Nachmittag um 5 Uhr und sie werden auf Facebook gesendet.
Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche an dem Christus von den Toten erstanden ist, durch ihn, den du zu deinem Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er noch einmal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis.
Die, was die technische Möglichkeit haben, uns zu verfolgen, würde ich Sie bitten, dass Sie die einschalten und mit uns die Messen feiern. Die italienische Bischofskonferenz hat gesagt, Sie sollen sich so benehmen, als würden Sie in der Kirche sein, also aufstehen und hinsetzen, wenn es soweit ist. Und wir haben besondere Gebete, die alten Gebete, die wir kennen, zu der Allerseligsten Jungfrau Maria oder zum Beispiel bei uns in der Kirche zu Judas Thaddäus oder auch freie Gebete. Natürlich das, was ein jeder kennt, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, Invokationen zu der Allerseligsten Jungfrau Maria oder zu den Heiligen. Natürlich können wir dann auch fasten oder diese Gebete auch aufopfern für Kranke, für die Ärzte, für die Assistentinnen, für die diese Leute pflegen, damit sie wieder gesund werden.
Wir beten für unsere Kranken, besonders für die mit diesem Virus angesteckte, für die Ärzte und Assistentinnen, für die sie betreuen, damit sie Mut und Kraft haben, sie zu betreuen.
Gestrichen aus dem Gottesdienst wird der Friedensgruß und auch die Heilige Kommunion gibt es nur noch als Wunschkommunion. Die Viruskrise schränkt den Zugang der Gläubigen zu den heiligen Sakramenten der Kirche stark ein.
Für die Beichte ist es so, man kann weiterhin auch die Beichte annehmen, aber nur im Freien. Das heißt, in einem Hof, in einem Garten, wenn jemand das gerade möchte. Aber die meisten Bischöfe, so wie auch unser Bischof, hat gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten. Eine gute Gewissensforschung, sich einschalten mit den Gebeterkirche, mehr beten in dieser Zeit oder auch Fastenkammer. Also diese normale Beichte, wie wir sie kennen, möchten wir nach der Zeit lassen, nachdem diese Pandemie dann ein Ende nimmt. Mit der Kommunion auch so, wenn es jemand unbedingt will, kann er dann anrufen, dann kommen wir und bringen wir ihm die Kommunion nach Hause. Wenn es notwendig ist, dann auch die Kommunion der Kranken können wir bringen. Natürlich, die Coronavirus-Erkrankten machen einen besonderen Teil dieser Kranken, wo die Vorschriften sehr, sehr streng sind. Aber es gibt schon immer in der Kirche die Möglichkeit, eine sogenannte seelische Kommunion, eine Wunschkommunion. Ich wünsche mir, ich würde kommunizieren können. Das reicht soweit zu einer Kommunion, zu einer näheren Beziehung zu Christus, zu Gott. Deswegen möchten wir uns nicht aussetzen dieser Gefahr, dass wir uns anstecken jetzt oder einen dem anderen anstecken mit diesem Virus. Taufen, Begräbnisse, sollte es das Fall sein, auch Trauungen, können wir halten, aber mit sehr wenigen Teilnehmern, das heißt bis 8 Personen sollen teilnehmen. Ausnahme machen natürlich dann die Erkrankten an Coronavirus, denen man nur einen Segen gibt dann und die von den speziellen Einheiten beigesetzt werden.
Thank you.
Liebe Zuhörer, das war die Märzausgabe vom Funkmagazin. Ich hoffe, wir konnten Sie auch in diesem Monat gut unterhalten, aber auch mit wichtigen Themen informieren. Das Funkmagazin gibt es Ende April das nächste Mal, dann erwarten wir Sie wieder mit den aktuellen Monatsbeiträgen. Heute verabschiedet sich Melitta Hengl aus dem Studio 5 Kirchen von Ihnen. Bleiben Sie gesund und behütet und passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.